Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Pfingstfeiertage haben den Betrieb im politischen Berlin etwas verlangsamt. Munter diskutiert wird trotzdem. Über den Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer etwa, der die Handelssanktionen gegen Russland aufheben will. Und darüber, wen CDU und CSU ins Rennen um das Amt des Bundeskanzlers schicken wollen. Über die Gedankenspiele der Parteien berichten wir gleich. Umpolungsversuche, mit denen Schwule und Lesben ihre sexuelle Orientierung verändern sollen, können die Betroffenen schwer traumatisieren. Deswegen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die sogenannten Konversionstherapien nun verbieten. Und in Kiel rollt die Staatsanwaltschaft den Todesfall der Gorch-Fock-Kadettin Jenny Böken wieder auf. Mehr als 10 Jahre nach dem rätselhaften Tod gibt es offenbar neue Hinweise, dass die Frau ermordet worden sein könnte. Einige der Themen in diesen Informationen am Abend mit Alexander Moritz. Im Anschluss blicken wir auf ein grundlegendes Instrument staatlicher Regulierung, die Steuern nämlich. Wie gut funktionieren finanzielle Anreize? Lassen wir uns durch Steuern steuern? Ein Praxistest im Hintergrund ab 18.40 Uhr. Bei den Europawahlen haben Union und SPD schlecht abgeschnitten. Die Parteien sortieren sich seitdem. Die SPD versucht sich nach dem Rücktritt von Andrea Nahles von der Parteispitze wieder einmal an einer Erneuerung. Und auch bei der Union wird man unruhig. Offen diskutieren die Konservativen nun über die Kanzlerfrage. Wer soll die Partei in den nächsten Wahlkampf führen und damit vielleicht die nächste Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden? Die Debatte beobachtet aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Frank Capellan.
Es ist eine Debatte, die wir eigentlich nur von der SPD kennen. Munter diskutieren die Christdemokraten darüber, wer denn die nächste Kanzlerkandidatur übernehmen soll. Annegret Kramp-Karrenbauer wird es sein, davon bin ich überzeugt, meint Ralf Brinkhaus, Chef der Unionsfraktion. Für seinen parlamentarischen Geschäftsführer stellt sich die Frage allerdings gerade nicht. Michael Große-Brömer wiegelt im NDR-Gespräch ab.
Warum soll ich mir zurzeit Gedanken darüber machen, wie man eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten nominiert, wenn wir noch 2 Jahre die Verpflichtung haben, vernünftig zu regieren? Ich glaube, man muss sich in der Politik auf die Sachen konzentrieren, die anstehen.
Kramp-Karrenbauer hat als CDU-Chefin das erste Zugriffsrecht, betont Volker Bouffier, Ministerpräsident in Hessen, und widerspricht damit irgendwie seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet, dem selbst Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt werden, hatte ihr weitaus weniger Rückendeckung gegeben. Das wird Ende 2020 entschieden und Ende 2020 ist nicht heute und nicht jetzt, wurde der Parteivize am Wochenende zitiert.
Herr Laschet scheint sich jetzt ja gerade warm zu laufen,
urteilt Alexander Mietsch heute im Sender NTV. Er ist Chef der sogenannten konservativen Werteunion. Die wird von vielen Christdemokraten zwar belächelt, gilt dennoch als Sprachrohr der Unzufriedenen bei den Konservativen.
Wir haben ja in der CDU einige gute Kandidaten. Da gehört Frau Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende dazu. Aber auch Herr Merz beispielsweise ist ein sehr guter Kandidat.
Der allerdings reagiert heute sehr unwirsch auf die Frage, ob denn die Merkel-Nachfolge in der Union per Urwahl entschieden werden sollte. Das ist eine völlig irre Diskussion, schimpft der Sauerländer am Rande einer Buchvorstellung in Köln. Ich habe eine grundsätzliche Meinung zum Thema Mitgliederbefragungen und die ist ziemlich negativ, sagt der Mann, der im parteiinternen Schaulaufen um den CDU-Vorsitz nur sehr knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war.
Ich möchte einfach einen Politikwandel haben in der CDU, den viele Menschen in diesem Land haben möchten.
Das bekräftigt gegenüber der ARD ein anderer Christdemokrat, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, ebenfalls Mitglied in der konservativen Werteunion. Den Politikwandel sieht er nicht in der Hand von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass sie den aufstrebenden Grünen Paroli bieten wird, wird offen in Frage gestellt. Dass die CDU-Vorsitzende gerade erst vor einem Linksbündnis warnt, halten viele für kontraproduktiv. Mancher fühlt sich an rote Sockenkampagnen erinnert, an Zeiten, als die Linke noch PDS und die Umweltministerin Angela Merkel hieß.
Wir müssen das geiseln, was die eigentliche Gefahr ist. Und das ist das Linksbündnis SPD, Grüne und, wenn es Not tut, auch mit Stimmen der PDS.
Offensichtlich hat das sich abzeichnende Linksbündnis in Bremen Kramp-Karrenbauer auf den Plan gerufen. Wer von einer grünen Regierung träumt, darf sich nicht wundern, wenn er mit der Linkspartei aufwacht, hatte sie erklärt. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, will von Signalen für Berlin aber nichts wissen.
Es geht nicht darum, dass das, was in Bremen jetzt passiert, jetzt irgendwie ein Signal ist für das, was im Bund passiert, sondern es geht immer darum, Die Grünen sind die Partei des Klimaschutzes. Und da sind wir niemandem wirklich nah. Und das ist genau das Thema.
Das wiederum will SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch, linker Sozialdemokrat, so nicht stehen lassen. Er setzt weiter auf die Kraft der Großen Koalition und deren Vertrag.
Dort haben wir, was den Klimaschutz angeht, richtig Dinge vereinbart, die zum Beispiel Jamaika nicht vereinbart hat, von der Ambitioniertheit.
Miersch, denkbarer Aspirant auf die Nahles-Nachfolge beim Fraktionsvorsitz, will über Linksbündnisse erst einmal nicht spekulieren.
Die Gedankenspiele der Regierungsparteien, nachgezeichnet von Frank Capellan. Das Bundesland Sachsen ist ein Freistaat. Doch Außenpolitik ist in Deutschland eigentlich Sache des Bundes. Doch das scheint Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer derzeit nicht sehr zu beeindrucken. Nach einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Wochenende forderte Kretschmer, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufzuheben. Dieser Vorschlag sorgt nun für ein großes Echo, auch weit über Sachsen hinaus. Theo Geers.
In der von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer angestoßenen Debatte über ein Ende der Russland-Sanktionen verlagert sich der Schwerpunkt. Am Wochenende ging es um die Sanktionen selbst und um Kretschmers womögliche Unerfahrenheit in der Außenpolitik. Mit dem Hinweis, die Sanktionen blieben so lange in Kraft, wie die Gründe dafür, die Besetzung der Krim und Russlands völkerrechtswidrige Einmischung in der Ostukraine anhielten, hätte das Ganze ein Ende finden können. Schließlich ist das die immer noch gültige Ansage der EU, die die Sanktionen verhängt hat. Und Deutschland trägt diesen Beschluss auch weiter mit, so der Außenpolitiker und stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Jürgen Hart am Morgen im Deutschlandfunk.
Die Entscheidungen über Sanktionspolitik fallen in Brüssel, wo die deutsche Bundesregierung, die ja die Souveränität in der Außenpolitik hat, am Tisch der Außenminister ihre Stimme macht. Und ich bin der Meinung, dass wir Stand heute eine Verlängerung der Sanktionen um weitere 6 Monate brauchen. Die steht ja routinemäßig alle halbe Jahre an. Und ich sehe auch, dass sich dafür schon eine Mehrheit abzeichnet.
Doch Michael Kretschmer selbst hat der Debatte inzwischen einen anderen Dreh, den Ost-West-Dreh, gegeben, als er im MDR darauf hinwies.
Wir haben hier in den neuen Bundesländern eine besondere Sichtweise in Richtung Osteuropa.
Und damit auch auf Russland. Mehr noch, diejenigen, so Kretschmer, die sich mit erhobenem Zeigefinger zu Wort meldeten, sollten anerkennen, dass diese eigene Meinung gleichberechtigt neben anderen stehe. Der sächsische Ministerpräsident wollte damit offenkundig um Verständnis für die besondere ostdeutsche Sichtweise auf die Russland-Sanktionen werben. Und manche Fakten stützen Kretschmers Sichtweise. So muss auch der Außenpolitiker Jürgen Hart zugeben, dass die Sanktionen bisher keine Verhaltensänderung in Moskau bewirkt haben. Und in Ostdeutschland geben Statistiken auch Befürchtungen recht, wonach die Sanktionen nur denen schaden, also unter anderem Deutschland, die sie verhängt haben. Tatsächlich bekommen etwa die sächsischen Unternehmen die wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich zu spüren. Ihre Exporte nach Russland haben sich seit Beginn der Sanktionen 2014 mehr als halbiert, von 1,1 Milliarden Euro auf 538 Millionen. Wenn dennoch daran festgehalten werden soll, klingen Außenpolitiker wie Jürgen Hart unfreiwillig schon fast so, als benötigten Kretschmer und mit ihm viele Ostdeutsche Nachhilfe in Sachen Geschlossenheit und Standfestigkeit.
Ich werbe dafür, dass wir über diese Dinge im Osten offen reden, dass wir auch in den ostdeutschen Bundesländern vielleicht stärker das Gespräch auch mit den Menschen suchen, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht, und dass wir vor allem Geschlossenheit zeigen, um Russlands Verhalten entsprechend zu ändern und sicherzustellen, dass Russland niemanden in Europa bedroht, weder die Menschen auf der Krim noch die Menschen in der Ukraine noch sonst wo.
Solche Reaktionen könnten die ostdeutschen Gekränktheiten über eine dominierende westdeutsche Sicht der Dinge noch vertiefen. Jürgen Hart kennt diese Gefahr, weiß von zahlreichen Veranstaltungen in Ostdeutschland um die, wie er sagt, Legenden, die sich um die Sanktionen ranken. Aber Hart lässt nicht locker, auch wenn er versucht, Brücken zu Kretschmer und den ostdeutschen Sanktionskritikern zu schlagen.
Ich bin bisher nicht zum Ergebnis gekommen, dass es einen anderen Weg gibt, Russland und den russischen Präsidenten zum Einlenken zu bewegen, als diese Wirtschaftssanktionen. Aber wenn jemandem etwas Besseres einfällt, dann sind wir natürlich offen für so eine Diskussion.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart im Beitrag von Theo Geers. Auf den Tag genau 25 Jahre ist es her, dass Sex zwischen Männern in Deutschland nicht mehr unter Strafe steht. Seitdem ist viel passiert in Sachen Gleichstellung. Doch immer noch werden Schwule und Lesben nicht überall akzeptiert. In christlich-fundamentalistischen Kreisen gibt es Strömungen, die Homosexualität angeblich heilen möchten mit sogenannten Konversionstherapien. Solche Praktiken möchte Gesundheitsminister Jens Spahn nun verbieten. Eine Initiative mit langer Vorgeschichte, berichtet Matthias von Lieben.
Das Jahr 2008. Der Bundestag diskutiert erstmals über ein Verbot sogenannter Konversionstherapien. 2013 bringt Volker Beck als menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion einen Gesetzentwurf ein, der Konversionstherapien verbieten und unter Strafe stellen soll. Vergangenes Jahr kündigt die hessische Landesregierung eine Verbotsinitiative im Bundesrat an. 4 weitere Länder schließen sich an. Zur Bundesregierung dringt das alles nicht durch. Erst im Februar dieses Jahres zieht Gesundheitsminister Jens Spahn nach, setzt sich öffentlich für ein Verbot der Konversionstherapien ein und beruft im April eine Fachkommission ein. Das Resultat liegt nun vor. 2 Gutachten, die im Auftrag der Magnus-Hirschfeld-Stiftung erstellt und von Spahn heute vorgestellt wurden. Dabei machte er seinen Standpunkt noch einmal klar.
Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig. Die fälschlicherweise Therapien genannten Interventionen hingegen können tatsächlich sowohl individuell für den Einzelnen, aber, das ist dargestellt worden, auch gesellschaftlich Schaden anrichten. Sie können gravierende psychische und auch gesundheitliche Folgen für den Einzelnen haben und in einer Gesellschaft eher auch ein Klima von Diskriminierung mit befördern.
Die beiden Gutachten von Sexualwissenschaftler Per Brieken sowie Rechtswissenschaftler Martin Burgi stützen Spahns Pläne für ein Verbot. Die Kernaussage: verfassungsrechtlich ist ein Verbot von Konversionstherapien möglich, medizinisch ist es dringend geboten. So weist das medizinische Gutachten unter anderem darauf hin, dass Konversionstherapien zu Depressionen, Angstzuständen und Suizidalität führen können und die gesellschaftliche Diskriminierung nicht heterosexuell orientierter Menschen verstärken würde. Noch einmal Gesundheitsminister Jens Spahn.
Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, um Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen.
Auch verfassungsrechtlich sind Verbotsregelungen möglich, teilweise auch mit Strafandrohung. Argumentiert wird dabei mit dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, der sexuellen Selbstbestimmung und dem Diskriminierungsverbot. Ein Verstoß gegen ein Verbot könnte als Tatbestand der Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Für ein strafrechtliches Verbot bestünden laut Gutachten jedoch größere Hürden, besonders bei Erwachsenen. Noch vor der Sommerpause will sich Spahn mit SPD-Politikerin und noch Justizministerin Katharina Barley zu den rechtlichen Details beraten und bis Jahresende einen Gesetzentwurf einbringen. Bei Grünen und FDP kommt der Verbotsvorstoß gut an, zum Beispiel bei Jens Brandenburg, dem Sprecher für LSBTI-Themen der FDP-Bundestagsfraktion.
Es ist gut, dass die Arbeit in der Bundesregierung am Verbot von Konversionstherapien jetzt endlich Fahrt aufgenommen hat. Da muss jetzt endlich etwas passieren. Also es muss klipp und klar sein, dass Konversionstherapien in Deutschland nicht geduldet werden.
So Brandenburg gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Insbesondere Minderjährige seien laut dem Liberalen dabei besonders stark zu schützen. Die Grünen, die bereits im März den Entwurf für ein Verbot der Therapien vorgelegt hatten, begrüßten Spahns Initiative ebenfalls, forderten aber weitergehende Maßnahmen. Der Lesben- und Schwulenverband hat den Vorstoß als überfälligen Schritt gelobt. Besonders radikale Christen fielen in der Vergangenheit immer wieder damit auf, dass sie Pseudotherapien anbieten oder empfehlen. So hatte noch im Dezember der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in einer Orientierungshilfe Homosexuellen Konversionstherapien empfohlen.
Der Bericht von Matthias von Lieben. Das geplante Verbot von Umpolungsangeboten für Homosexuelle ist auch ein Thema unserer Kommentare ab 19.05 Uhr. Der Tod der Gorch-Fock-Kadettin Jenny Böken hat die deutsche Öffentlichkeit bewegt. Mehr als 10 Jahre danach ist weiterhin nicht geklärt, wie genau die 18-Jährige damals gestorben ist. Nun hat die Staatsanwaltschaft Kiel das Todesermittlungsverfahren wieder eröffnet. Offenbar gibt es Hinweise, dass es sich doch nicht um einen Unfall gehandelt haben könnte. Mit den Einzelheiten aus Kiel, Christian Nagel.
2008 war die Offiziersanwärterin vom Segelschulschiff Gorch-Fock in die Nordsee gestürzt und ertrunken. Ihre Leiche wurde 11 Tage später entdeckt. Ein Jahr später wurde das Verfahren eingestellt. Die Anklagebehörde ging von einem Unglücksfall aus. Doch jetzt soll wieder ermittelt werden. Oberstaatsanwalt Axel Bieler.
Wir haben Ende April bereits eine Zeugin vernommen. Diese Zeugin hat Angaben gemacht, die wir jetzt in ihrer Glaubhaftigkeit überprüfen wollen und versuchen, über diesen Weg gegebenenfalls zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Um dies zu machen, haben wir nunmehr das Todesermittlungsverfahren wieder aufgemacht. Das heißt, wir haben die Ermittlungen wieder aufgenommen. um die Umstände weiter aufklären zu können.
Bei der Zeugin handelt es sich laut Bieler um eine Frau, die 2008 als Soldat bei der Bundeswehr war und sich danach einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat.
Die Zeugin war allerdings nicht Angehörige der Marine und dementsprechend auch nicht auf der Gorch-Fock. Die Zeugin hat angegeben, dass sie zum Zeitpunkt, als Jenny Bögen an Bord der Gorch-Fock war, Kontakt zu Jenny Bögen hatte und hat auch Angaben zu diesem Kontakt gemacht. Und wir wollen jetzt diese Angaben weiter überprüfen, um feststellen zu können, ob hier gegebenenfalls neue Zeuginnen oder Zeugen zu vernehmen sind und ob die damals gemachten Angaben weiterhin so bestehen bleiben können.
Die Aussagen der Zeugin beruhen laut Bieler aber im Wesentlichen auf Hörensagen und lassen laut Staatsanwaltschaft nur vermuten, dass Jenny Bögen durch eine strafbare Handlung ums Leben kam.
Aber wir wollen es auch nicht ausschließen. Insofern haben wir das Todesermittlungsverfahren wieder aufgenommen und versuchen eben alles Mögliche, um herauszubekommen, wie Jenny Bögen über Bord gegangen ist.
2009 gab es laut Bieler keine Anhaltspunkte dafür, dass Jenny Bögen Opfer eines Verbrechens wurde. Außerdem gab es nach seinen Angaben keine Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tod der 18-Jährigen standen. Unklar ist laut Oberstaatsanwalt Bieler noch, ob die Ermittlungen 10 Jahre nach dem Tod der Offiziersanwärterin am Ende neue Erkenntnisse bringen.
Es ist immer sehr schwer, Ermittlungen, die schon sehr lange andauern, zu einem glücklichen Ende zu führen. Aber es geht hier um den Tod eines Menschen und dementsprechend versuchen wir alle Möglichkeiten, diesen Tod aufzuklären. Und es besteht immer die Chance, dass eine Person sich an etwas erinnert, was wir über andere Dinge überprüfen können. Und dieses Indiz mag dann weiterführen. Sicherlich ist der Zeitablauf unser größter Feind.
Jenny Bögens Eltern hatten schon kurz nach dem Tod ihrer Tochter nicht an einen Unglücksfall geglaubt, sondern von Mord gesprochen. Aus ihrer Sicht gibt es viele Ungereimtheiten. Sie haben deshalb seit Jahren versucht, dass die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen werden. Auf dem Weg durch alle Instanzen waren sie zuletzt vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.
Der Beitrag von Christian Nagel. Der russische Enthüllungsjournalist Ivan Golunow ist freigelassen worden. Das hat der Innenminister Russlands am Nachmittag mitgeteilt. Zuvor hatten die Behörden wegen angeblichen Drogenbesitzes gegen Golunow ermittelt. Gegen seine Festnahme hatte es breite Proteste gegeben. Über die überraschende Freilassung spreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries. Mit welcher Begründung wurde Golunow denn jetzt freigelassen?
Die Begründung lautet, dass keinerlei Spuren gefunden worden seien und dass die Vorwürfe, die erhoben worden sind in den vergangenen Tagen, nicht stimmten. Es seien eine Reihe von Analysen vorgenommen worden, darunter Fingerabdrücke und genetische Analysen oder Analysen von Genmaterial. Und deswegen hat der Innenminister, so wie Sie es genannt haben, nun diese Erklärung abgegeben. In Freiheit ist er tatsächlich noch nicht. Es wird aber erwartet, dass das heute Abend noch geschieht. Also ich habe vor 10 Minuten zuletzt den Stand der Dinge überprüft und da war es eben noch nicht so, dass er aus der Behörde herausgekommen ist, aber er wird erwartet, auch besonders von seinen Kollegen natürlich, diese Fotos zirkulieren bereits im Internet. Gefeuert werden 2 hochrangige Beamte des Innenministeriums und 2 weitere sollen suspendiert werden. Also es hat auch hier personelle Konsequenzen, allerdings auf unteren Ebenen, nicht auf der höheren Ebene der Leitung des Ministeriums.
Zuvor hatte es ja Demonstrationen und öffentliche Solidarisierung mit dem Enthüllungsjournalisten gegeben. Welche Rolle könnten die bei dieser Entscheidung jetzt gespielt haben?
Sie haben die entscheidende Rolle gespielt. Es hat gestern ein gemeinsames Titelblatt 3 großer Tageszeitungen, die zumindest in den Metropolen gelesen werden, gegeben von Wedomosti, Kommersant und RBK. Darin ein Bekenntnis sozusagen zu diesem Journalisten, zu seiner Arbeit und auch der sehr deutlichen Bitte, den vorliegenden nicht logischen Vorwürfen nachzugehen und entsprechend zu reagieren. Das war etwas sehr Ungekanntes für die russische Medienszene. Es hat eine Reihe von Ein-Personen-Demos gegeben auf der Straße und für eine für morgen vorgesehene Demonstration im Zentrum Moskaus haben sich auch etwa 25.000 Menschen per Facebook angemeldet. Also vor diesem Problem stand nun auch die Stadtverwaltung. Insofern hat es dort eine breite Solidarisierung, zumindest innerhalb von Moskau und auch weiterer Großstädte gegeben. Es ist kein Phänomen, das das ganze Land erfasst. Das muss man schon dazu sagen. Aber in den Städten ist es sehr wichtig, ein sehr wichtiges Thema in den vergangenen Tagen gewesen.
Zur Einordnung, wie kann man diese Freilassung interpretieren? Ist das ein Sieg für die Pressefreiheit in Russland?
Das ist es. Es ist ein kleiner Sieg allerdings, denn die Pressefreiheit bleibt ja beschränkt, so wie sie ist. Es gibt die Vormacht der staatlichen Medien und das Medium, für das Ivan Golunow geschrieben hat und weiterschreiben wird, Medusa, ist geschätzt wegen seines verlässlichen Journalismus, aber es hat seinen Sitz nicht in Russland, es hat seinen Sitz im Baltikum in Riga, aus guten Gründen, denn wer dort sitzt, hat seine Server in der Europäischen Union, die lassen sich von russischen Behörden so schnell nicht sperren und nicht blockieren. Geschrieben wird aber in russischer Sprache weitgehend und deshalb eben auch gelesen. Aber Sie sehen daran, wie begrenzt die Pressefreiheit ist. Aber das war nun ein wichtiger Schritt, diesen kleinen Bereich zu erhalten.
Einschätzung live aus Russland von unserem Korrespondenten Tilko Kries. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Und wir blicken wieder nach Mitteleuropa. Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Schiffsunglück in Budapest ist das Wrack des gesunkenen Ausflugboots aus der Donau geborgen worden. Andrea Beer.
Die Taucher und ein schwimmender Spezialkran haben das gesunkene Ausflugsboot an die Wasseroberfläche geholt. Das kleine, weißblaue Wrack wurde schrittweise gehoben und Taucher schwammen nach und nach durch die Innenräume. Die Retter rechneten von Beginn an mit großen Unwägbarkeiten. Die Strömung der Donau ist nach wie vor stark und das gesunkene Ausflugsboot lag schief unterhalb der Margaretenbrücke in rund 9 Meter Tiefe. Während der Bergung sollen 4 Leichen gefunden und in Polizeibooten weggebracht worden sein. Ungarische Medien berichten, zurzeit würden die Toten identifiziert. Ein vermisstes 6-jähriges Mädchen könne darunter sein. Das Antiterrorzentrum koordiniert die Bergung, bei der auch der ungarische Innenminister Pinter anwesend ist. Das Ausflugsboot Habliany war am 29. Mai von einem größeren Flusskreuzfahrtschiff gerammt und unter Wasser gedrückt worden und innerhalb weniger Sekunden gesunken. Nur 7 der insgesamt 33 südkoreanischen Touristen an Bord überlebten. Der 64-jährige ukrainische Kapitän des Flusskreuzers wurde verhaftet und die Ermittlungen gegen ihn laufen. So soll er keinen Funkkontakt mit dem Ausflugsboot aufgenommen und sich vom Unfallort entfernt haben.
Sexueller Missbrauch in Kirchen. Entsprechende Fälle haben in den vergangenen Jahren das Ansehen der Kirchen stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach der katholischen will nun auch die evangelische Kirche sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen besser aufarbeiten. Im Herbst hatte sie dazu einen 11-Punkte-Plan vorgestellt. Bei einem Fachtag heute in Hannover wollte die EKD die beschlossenen Maßnahmen ins Rollen bringen. Jan Ehlert mit den Einzelheiten.
Punkt 5 ist abgehakt. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, Sprecherin des Beauftragtenrats der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, verkündete heute, dass die evangelische Kirche mit einer Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch in Heilbronn zusammenarbeiten werde.
Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche oder der Diakonie können sich zukünftig an eine unabhängige zentrale Anlaufstelle wenden. Die Beratungsgespräche erfolgen nach Terminvereinbarung, kostenlos und auf Wunsch anonym. Alle Mitarbeitenden der Beratungsstelle unterliegen der Schweigepflicht und verstehen sich als definitiv parteiisch für die Anliegen der Betroffenen.
Die unabhängige Anlaufstelle, die HELP genannt wird, soll ab dem 1. Juli per Mail und über eine kostenlose Telefonnummer erreichbar sein. Für Kerstin Klaus, die stellvertretend für den Betroffenenrat in Hannover anwesend war, ist das ein überfälliger Schritt.
Das war in der Tat ein drängendes Anliegen, zu sagen, es gibt bisher noch nicht mal eine bundesweit zentrale Stelle, unabhängig, wo Betroffene der evangelischen Kirche sich hinwenden können.
Ein weiteres Anliegen der Betroffenen ist die Aufarbeitung. Hier geht es nur langsam voran. Auf der Fachtagung, an der zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilnehmen, sollen erst einmal die Eckpunkte für die Ausschreibung einer Studie erstellt werden, in der Risikofelder innerhalb der evangelischen Kirche ermittelt werden sollen. Gleiches gilt für die Dunkelfeldstudie, also eine Erhebung darüber, wie viele Fälle sexualisierter Gewalt es in der evangelischen Kirche tatsächlich gab. Denn dass es deutlich mehr als 600 Betroffene sind, davon ist man auch in der evangelischen Kirche überzeugt. Ende 2021 sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Ein langwieriger Prozess, räumt Bischöfin Fehrs ein.
Umso wichtiger ist es, konsequent dran zu bleiben. Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass wir mit den heutigen Maßnahmen ebenso wie mit der wissenschaftlichen Fachdebatte entscheidende Schritte weiterkommen.
Für die Maßnahmen hat die EKD insgesamt 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Für Detlef Zander, der nach eigenen Angaben als Kind in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg missbraucht wurde, reichen diese Schritte aber nicht aus.
Das ist alles schön und gut. Wir müssen forschen. Ja, die EKD muss das auf die Agenda setzen. Aber es geht ja nicht nur um die Forschung. Also wir müssen endlich was für die vielen Betroffenen tun. Es geht tatsächlich um Entschädigungen. Die EKD muss die Betroffenen endlich entschädigen.
Die individuelle Anerkennungsleistung für erlittenes Leid zu ermitteln, auch das steht auf dem 11-Punkte-Plan der evangelischen Kirche, und zwar an zweiter Stelle. Von Seiten der EKD seien derzeit aber keine Zahlungen geplant, sagt Oberkirchenrat Nikolaus Blum, eines der 5 Mitglieder des Beauftragtenrates der EKD.
Jan Ehlert berichtete. Zum 100. Geburtstag der Internationalen Arbeitsorganisation haben heute in Genf hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten darüber diskutiert, wie Arbeit in Zukunft gerecht geregelt und vergütet werden kann. Dietrich Karl Meurer.
Werden Menschen allein als Produktionsfaktoren gesehen oder können sie sich verwirklichen und ihre Talente entfalten? Reicht das Einkommen für ein menschenwürdiges Leben und wie steht es um Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit? Gleich zu Beginn ihrer Rede nannte Angela Merkel mehrere Prüfsteine für Gesellschaften. Die Bundeskanzlerin würdigte den Einsatz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit in aller Welt. Gegründet wurde die ILO vor 100 Jahren, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit dem Ziel, einen dauerhaften Weltfrieden zu sichern. Angela Merkel betonte, die UNO-Sonderorganisation werde heute genauso gebraucht wie zu ihrer Anfangszeit. Eine besondere Herausforderung stelle die Digitalisierung dar. Sie verändere die Arbeitswelt so stark wie einst die Industrialisierung. Arbeit werde nicht ausgehen, aber immer wieder anders aussehen und neue Qualifizierungen erfordern. Vieles müsse neu gedacht werden. Dabei habe die Wirtschaft den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Auf der Jahreskonferenz der ILO diskutieren mehr als 5000 Vertreter der 178 Mitgliedstaaten über die Zukunft der Arbeit. Ziel ist es, eine sogenannte Jahrhunderterklärung zu verabschieden, in der soziale Gerechtigkeit für alle verankert ist.
Aus der Schweiz berichtete Dietrich Karl Meurer. Die Fusion des Stahlproduzenten ThyssenKrupp und dem indischen Tata-Konzern ist endgültig vom Tisch. Die EU-Kommission hat die geplante Vereinigung heute endgültig abgelehnt. Dadurch sollen möglicherweise steigende Stahlpreise verhindert werden. Aus Brüssel die Zusammenfassung von Paul Vorreiter.
ThyssenKrupp wollte seine Stahlsparte mit dem indischen Unternehmen Tata verschmelzen, um günstigem Stahl aus China etwas entgegenzusetzen und sich vom schwankenden Stahlgeschäft unabhängiger zu machen. Der Zusammenschluss hätte Europas zweitgrößten Stahlkonzern entstehen lassen nach dem Weltmarktführer ArcelorMittal mit rund 48.000 Mitarbeitern in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Dass daraus nichts wird, ist nun endgültig besiegelt. Gewohnt klar hat EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager begründet, warum ihre Behörde den geplanten Zusammenschluss gestoppt hat. Es müsse ernsthafter Schaden für Industriekunden und Verbraucher abgewendet werden, sagte die Dänin am Nachmittag in Brüssel. ThyssenKrupp und Tata haben es versäumt, die Bedenken der Kommission durch geeignete Abhilfemaßnahmen zu beseitigen, und deswegen haben wir den Zusammenschluss gestoppt, um höhere Preise und ein geringeres Angebot für die Stahlkunden zu verhindern. Die Fusion wäre von großer Tragweite gewesen. Vestager hob hervor, dass Stahl ein wichtiger Ausgangsstoff für Waren sei, zum Beispiel für Autos und Lebensmittelkonserven. In den Bereichen würden Millionen von Menschen in der EU arbeiten. Unternehmen, die in diesen Sektoren produzierten, seien auf wettbewerbsfähige Preise angewiesen, um selbst am weltweiten Markt bestehen zu können. Dass die Preise durch die Fusion hätten anziehen können, das befürchtet die Kommission gleich bei einer ganzen Reihe von Stahlsorten. Bei laminierten und metallbeschichteten Verpackungsstahlerzeugnissen sowie feuerverzinkten Stahlprodukten für die Autoindustrie. Bei letzteren handele es sich um einen Markt mit nur wenigen Anbietern, die in der Lage sind, große Mengen zu produzieren. Hier hätte der Zusammenschluss zu weniger Wettbewerb geführt. Abnehmer solcher Erzeugnisse könnten teurere Preise ebenso wenig umgehen, hieß es. Laut EU-Kommission sind die betroffenen Firmen nämlich auf kurze Lieferzeiten innerhalb der EU und die Qualität der Produkte angewiesen. Daher wären Erzeugnisse aus Drittländern für die Stahlkunden keine Alternative.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Und damit enden die Informationen am Abend. In den Kommentaren beschäftigen wir uns heute mit den Forderungen nach einem Ende der Russland-Sanktionen, einem Verbot von Umpolungsversuchen an Schwulen und Lesben und dem Rennen um die Nachfolge Theresa Mays als britische Premierministerin. Die Kommentare im Deutschlandfunk ab 19:05 Uhr. Und aktuelle Beiträge aus dieser und weiteren Sendungen des Deutschlandfunks können Sie auch bequem hören über unsere App. Die DLF Audiothek gibt es überall dort, wo es Apps gibt, kostenlos natürlich. Und am Mikrofon verabschiedet sich damit Alexander Moritz. Machen Sie es gut, schönen Abend noch.